Wir werden heute eine Zeitreise machen. Eine Reise, die schon etwas länger angefangen hat. Und das ist etwa so 13,8 Milliarden Jahre her, gab es nichts. Und dann fing das Universum mit dem Big Bang an. 375.000 Jahre später hat das Licht angefangen zu bewegen und haben wir unser Mikrowellenhintergrund Karte, die uns zeigt, wie unser Universum angefangen hat. Also, viel zu viel Zeit ist dann schon gelaufen. 4,5 Milliarden Jahre her entstand ein Planet. Der Planet heißt Erde. Wir sind alle, also alle Menschen, die schon gelebt haben und in den nächsten so 100 Jahren leben werden, kommen aus diesem Planeten. Auf diesem Planeten gab es Evolution. Es hat richtig so aus dem Nichts angefangen und dann irgendwann gibt es so viele Arten von Tieren und Insekten und Mushrooms und alles Mögliche. Und dann gab es Zivilisation. Da hat man in Sumerien gesehen, wie sie dann tolle Gebäude gemacht haben, in Ägypten, die Pyramiden. Und die Menschheit hat sich dann langsam entwickelt, bis in den letzten 150 Jahren, wo das dann sehr schnell geworden ist. Dann gab es Philosophen, die uns erzählt haben, also wie die Welt funktioniert. Und das hat angefangen mit einem Philosophen aus Griechenland, Plato, denke ich, oder irgendeinen von denen. Der hat gesagt, dass unser Gehirn kann nichts Neues aufnehmen, außer wenn es durch unsere Sinnen läuft. Und das bedeutet, was wir von der äußeren Welt wahrnehmen, wird immer filtriert. Und wenn ich jetzt das Wort Glas sage, dann entsteht in jedem von euren Köpfen, also im Hinterkopf irgendwie, under the hood, entsteht ein Bild von dem, was ich gesagt habe. Und das entspricht nicht einem Objekt, was wir vielleicht gerade sehen. Und daher muss man immer darauf achten, dass die Informationsquellen immer auf reellen, auf jetzt und hier basiert sind. Und dazu mache ich ein Beispiel, eine Analogie, wie die Wahrnehmung anders bei verschiedenen Menschen sein könnte. Stellen wir uns mal vor, diese Szene vor uns, und wir nehmen drei verschiedene Kameras. Also hier im Backstage haben wir auch viele Kameras, wir können das tatsächlich jetzt probieren. Und wir stellen die Kameras hintereinander, also fast eine Sekunde Unterschied zwischen denen, und machen ein Foto mit jedem Kamera. Bei einer ist Canon, die andere ist Sony und so weiter und so fort. Und meine Frage an euch, sind die Bilder das gleiche oder sind sie unterschiedlich? Unterschiedlich, danke. Das passiert nämlich auch in unseren Augen. Also wir haben unsere Netzhaut, die hat dann verschiedene Konstellationen von Zellen, die Stäbchen und auch die Zapfen, die Farbe und Helligkeit erkennen. Und die sind bei jedem einzelnen Menschen anders. Und das heißt, unsere Kameras nehmen die Welt unterschiedlich wahr, als wir das uns vorstellen können. Also, das bringt uns zu diesem Farbtonschattierungsgraf, das uns zeigt und konfrontiert mit der Frage. Wir sind alle einverstanden, dass die Farbe hier grün ist oder irgendeine Schattierung von grün. Was ich nicht beweisen kann und nie erfahren kann, ist, stellt euch mal vor, dass durch diese andere Konstellation von Zellen in unseren Augen gibt es in diesem Spektrum eine Verschiebung, eine leichte Verschiebung. Und das heißt, es kann sein, dass was ihr als grün seht, sehe ich als gelb und andersrum auch. Und die anderen Farben sind völlig anders. Aber wir, durch die Sprache, haben wir uns geeignet, dass diese Farbe blau ist. Wir lassen das für später. Also vielleicht macht das keinen Sinn jetzt oder wird das nie Sinn machen. Aber wir gucken. Entstanden in dieser Zivilisation Religionen, die dann wollten sich einfach sofort mit der Politik einmischen und dann sagen, ja, wir wollen regieren, wir wollen die Welt für uns haben. Also das war noch krasser in der Vergangenheit, aber jetzt ist es etwas besser, vergleichsweise. Und wir gucken, wie wir dann irgendwann mal eine Welt erreichen können, ohne Religion und Politik zusammen. Dann entstanden andere Konzepte, also nämlich Staaten und Demokratie. Und dann die Welt bewegt sich und dann entwickelt sich und so weiter. Und dann, stopp, findet man sich in einem Moment in Syrien. Fängt das Leben an, alles, was man sieht bei den Eltern, ist das Richtige. Und dann geht man aus, nach der Grundschule vielleicht, und dann fängt man an, so andere Leute zu sehen und denkt, oh, da gibt es mehr zu dieser Welt, als ich mir dachte. Syrien heißt heute auch Wonderland. Also seit 2011 gibt es eine Revolution, die mal so Stimmung hat und Energie und mal richtig, richtig niedergeschlagen von dem diktatorischen Regime in Syrien. Seit 2011 hat sich also mein Leben komplett geändert, weil davor hatte ich null politische Meinung. Irgendeine Beziehung zu Politik war bei mir einfach gar nicht auf dem Schirm. Wir kommen zu heute. Also nach dieser Reise darf ich mich jetzt erst vorstellen. Mein Name ist Yasura. Ich benutze auf dem Festival den weiblichen Pronomen sie. Und was ich in meinem Leben mache, ich bin Architektin und Aktivistin und mache ich andere Sachen und alles schön und Dingsbums. Und es ist Zeit manchmal, dass man sich aufregt und dann wird sich vielleicht das Licht ändern und wird rot irgendwie. Kriegt man mit, dass ich mich jetzt aufrege? Seit 6 Jahren kam ich nach Deutschland. Und immer wieder engagiere ich mich in Gespräche mit Menschen. Und normalerweise fängt das an so mit guten Tag. Dann sagt man so 2, 3 Sätze. Und das ist das Anfang von einem Treffen. Und dann geht man, versucht so ein bisschen Smalltalk zu machen, ein bisschen so einzusteigen in die Diskussion. Und dann kommt man zu einem sehr, sehr berühmten Satz. Du sprichst sehr gut Deutsch. Ich bin manchmal so, ne? Okay, ich höre diesen Satz, also muss ich sagen, jetzt nicht, dass ich arrogant aussehe, aber ich höre das so oft, was komisch daran ist, dass es fast immer das Gleiche, also den gleichen Ton hat. Bis ich das mal entwickelt habe in einer Melodie. Können wir bitte die Melodie abspielen? Danke, einmal. Sie werden das nicht vergessen. Also, du sprichst aber sehr gut Deutsch. Und dann kommt die Melodie. Wieso sprichst du so gut Deutsch? Du hast keinen Akzent. Und dann hört man den berühmten, also das berühmte Beispiel. So, ich sage euch jetzt, Schlüsselwort ist 20 bis 30 Jahre. Wisst ihr, worüber ich reden werde? Über diesen Menschen, die seit 20 und 30 Jahren in Deutschland leben, irgendjemand kennt sie und sie sprechen nicht so gut wie du. Kennt ihr die? Niemand kennt die. Niemand bleibt für 30 Jahre in Deutschland und kann nicht Deutsch sprechen. Also, fügen wir so die 20, 30 Jahre Komponent sozusagen zu unserem Graph. Und dann gehen wir weiter. Also manchmal, Leute gehen sich aus dem Weg und aus dem eigenen Weg und sagen, oh wow, du kennst das Wort Beamter? Ja. Und ich bin so, also mit der ganzen Unschuldigkeit der Kinder, sage ich, ja natürlich, also Beamter kann man schon so auf Deutschen lesen, Also Beam ist dieser so Lichtstrahl und dann T benutzt man auf Deutsch, um Partizip 2 zu erstellen. Und dann er ist so, also die Person, die das tut, also ein Mann, nämlich hier ein Cis-Mann. Und dann kann ich das so übersetzen. Ein Beamter. Ja, natürlich kenne ich das Wort Beamter. Also, dann geht man weiter im Gespräch. Und sagt, okay, das spricht sehr gut Deutsch, ja, alles gut. Dann macht man wieder, also mit der Unschuldigkeit der Kinder, redet man weiter und macht einen Fehler. Also, hier kommt die Korrektursituation. Manchmal so kommt ein Leichtkorrektur. Nur kurz ein Typo. Also das ist nämlich eine Präsentation, die ich gemacht habe für ein Pilotprojekt über die Nachhaltigkeit in Berlin. Und es gab nur ein Wort falsch daran. Und die Antwort kommt von einem Professor an einer Universität. Muss es so heißen, widerspiegeln statt widerspiegeln. Und Deutsch kann manchmal gemein sein. Smiley Face, Grüße. Man steht so in einer Position von irgendwie, also ich muss das irgendwie sagen, da herrscht ein Gefühl von Postkolonialismus, von dieser getrennte Identität, dass, ach, du armes Ding, du kommst hierher und du kannst unsere komplizierte Sprache sprechen. Wow! Also ich bin der hier. Und dann, das ist der Professor. Genau, also so fühlt man sich. Es ist unangenehm, es ist wirklich nicht so gut. Und dann denkt man, ja, vielleicht entwickelt sich das langsam auch zu einer Art positiven Rassismus. Also, dass man dann im Alltäglichen erlebt, als non-white person, wird man damit konfrontiert und dann langsam fängt man an, das zu sammeln und dann zu gucken und dann stört das die ganze Zeit und es ist unangenehm und das, was ich versuche, euch zu sagen. Also, nach dem Korrektur kommt die Rechtfertigung dessen und sagt, ja, also auch wir machen Fehler. Das ist eine richtig schwierige Sprache, wirklich. Also wunderbar, dass man das machen kann. Und ich glaube nie, dass mein Arabisch so sein wird wie dein Deutsch, hätte ich in Deutschland, nee, in Syrien 5 Jahre gelebt. Jetzt habe ich eine Frage an das Publikum. Wer von euch war einmal Teil eines solchen Gespräches? Der Handhebung. Machen so 3 Sekunden für die Leute, die noch nicht den Hand gehoben haben. Und durch unsere digitale Technologie, also danke an unsere Technik-Crew, die das richtig gut gemacht haben. Wir haben Sensoren hier installiert, die unter euch, und die sammeln einfach automatisch die Daten und sagen uns, also wer was gesagt hat. Und die Ergebnisse sind so. Ja. Das heißt, die meisten waren dann in so einer Situation, würde ich sagen. Jetzt komme ich zu einem Thema, das ist unser Verstand. Wie tickt man? Wie ticken unsere Gehirne? Ich weiß nicht, warum ich darüber erzähle, aber ich kann mir immer vorstellen, dass unsere neurologischen Netze im Gehirn so aussehen. Und wenn ich ein Verhalten so stark habe und wiederhole die ganze Zeit, dann sieht das so aus. Und wenn das nur so einmalig, dann ist es vielleicht am Punkt. Und wenn das dann leicht gemacht jeden Tag, macht man das so. Das ist hart biologisch verankert in unserem Gehirn. Also seitdem wir geboren waren, was wir immer wieder machen, wird in unserem Gehirn verstärkt. Und deshalb natürlich ist es sehr, sehr schwierig, etwas umzulernen oder etwas Neues zu integrieren im Leben. Und dann, also das führt natürlich zu einer Verwirrung im Leben, besonders für Menschen, die dann das Ganze oder die ganze Umgebung um sich verlassen haben und durch eine schreckliche Reise durchgegangen sind, bis sie dann Europa erreicht haben. Und dann werden sie mit der Anforderungen so konfrontiert, dass ja, du musst auch noch wieder die komplizierte Sprache sprechen und dann noch auch die gesellschaftlichen Normen kennenlernen und alles, um dich daran zu halten und alles Mögliche, und du darfst nicht mal so einen Fehler machen, bis man so gefühlt auch von den Boundaries, also von den Grenzen anderer Menschen, man hat das Gefühl, dass man auf Eier die ganze Zeit läuft und dass man also nicht wirklich zu viel reinkommt und nicht zu weit weg, um gesehen zu werden. Und da ist eine wichtige Frage, wie man beschreiben kann, also was Zusammenleben bedeutet. Da sind Menschen, die einfach durch diese andere Platine, sage ich mal, geformt sind, die also nicht ganz in der neuen Kultur, auch selbst in dieser vernetzten Welt, auch nicht hier passen können. Aber das ist nicht definitiv und alles kann sich ändern, wenn wir das so anders sehen. Das führt zu diesem Bruch im Charakter und im Verstand auch. Und dieser Bruch ist sehr sozusagen, ich muss hier lesen, was ich gemacht habe. Ja, man kommt zu dieser gebrochenen Situation und denkt, wie gehe ich weiter dann? Also wenn ich mich so von Inneren so gebrochen fühle und dann die Gesellschaft lässt mich dann auf Eier laufen, weil dann alles, was man macht, als nicht weiß, cis, sozusagen, ist das dann sehr gefährlich und die Bedrohung dazu ist so groß, dass man gehört hat, also was passiert jetzt, wenn die Polizei auf die Fusion kommt und fängt uns an, einfach willkürlich so festzunehmen. Also für einige von euch ist das ja nicht so groß, man geht so 2 Stunden oder so. Für mich kann das ein Bingo bedeuten für die Polizei, wo sie sagen, oh mein Gott, so, hier haben wir einen Migrant, er ist auf einem Festival und hat Hasenohren. Also, dann ist das ein Grund, warum man festgenommen wird, und damit hat sich meine Zukunft in Deutschland erledigt. Also das ist die Angst, mit der ich leben muss, fast jeden Tag. Deshalb stellt man fest, dass ja, die Situation ist scheiße und ich weiß nicht, also hier kommt meine Steffi-Charakter, die sitzt da immer und versucht zu erzählen und ich weiß nicht, also ich wohne in Berlin, aber ich komme eigentlich gar nicht aus Berlin und was passiert, wenn ich dann saufen gehe irgendwann? Und dann passiert das Unerwartete. Ich habe festgestellt, also durch diese Platine, unser Gehirn braucht bestimmte Anzahl von Stunden, damit die deutsche Sprache funktioniert. Also man muss das wirklich, man muss dann eine Studie führen und dann, weil es ist so passiert, ich kam nach Deutschland. Und dann habe ich immer Leute auf der Straße so sprechen gehört und ich habe gar nicht verstanden. Bis so 3-4 Monate später wachte ich auf, war ich auf der Straße und dann habe ich alles verstanden, plötzlich. Und das war der Punkt, wo man anfängt, so die neue Sprache richtig zu verstehen, wenn man auf der Straße was hören kann. Und all das, also das Umlernen, das Verändern im Verhalten und dann Anpassen und auf Eier laufen und immer das Beste zu sein und so weiter und so fort, ist nur ein Aufwand, um die fiktive bzw. die eigentliche Definition der Integration zu erreichen, und zwar ein aktiver, produktiver Mitglied der Gesellschaft zu werden. Ich erzähle euch also, was vorhin passiert ist. Ich saß mit ein paar Freunden und ich habe gesagt, ist das so ein bisschen arrogant zu erzählen, was man so macht in diesem Leben? Vielleicht wird das so langweilig sein oder so. Und meine Freunde waren so nett und meinten, nein, also es ist hier der Ort, wo man die Aktivitäten teilen kann und darüber erzählen kann, was man macht. Und dann damit entstehen dann die Netzwerke und kann man vielleicht nach vorne laufen. Also sie waren so nett. Seid ihr so nett und wollt ihr hören, was ich mache? Ja. Danke. Also, gerade zur Zeit, ich klaue 4 deutschen Menschen den Job. Das sind Hans, Dieter, Alfred und Benedikt. Und die Quelle, also warum weiß ich diese Chemnitz-Protester, warum weiß ich, dass sie so heißen? Weil da gab es so ein Projekt, heißt Soko Chemnitz, und wir wussten, wie die Nazis alle heißen, und die haben das uns alle gegeben. Darüber würde ich erzählen, dass ich in einer Gruppe arbeite, die sich das Gesicht mit den verbrannten Hoffnungen Europas schmieren und versuchen, die Probleme von Europa zu lösen. Und diese Gruppe heißt Zentrum für politische Schönheit. Da mache ich mit in den Aktionen seit 5 Jahren, und einer der größten letzten Aktionen war das. Also jetzt mit der Handhebung, wer kennt diese Aktion? Okay. Wir haben wieder unsere Technik benutzt, und die Zahlen sind sehr deutlich. Also viele wissen, was diese Aktion ist. Das ist die Kopie von dem Holocaust-Mahnmal oder Denkmal in Berlin. Aber in der Nähe oder ganz genau vor dem Haus von unserem Shootingstar, Right-Wing-Politician Bernd Höcke. Das ist sein Haus. So, als Architekt, also habe ich das gebaut, und das war schon etwas, was man gerne erzählt. In Berlin mache ich auch im Deutschen Historischen Museum in einem Projekt mit, das heißt Multaka oder Treffpunkt. Und wir sind 25 Guides, die auf 4 Museen geteilt sind und oder verteilt sind. Und wir erzählen immer, je nachdem, also welches Thema das ist, auf Arabisch, auf Deutsch und auf Englisch, die Perspektive von dem anderen Blick sozusagen, dass wir Neuankommende in Berlin haben uns die deutsche Geschichte sozusagen vorgenommen als Studie, oder nicht als Studie, sondern als Training im Museum, und dann werden wir erzählen, was unser Verstand davon ist, an die Neuankommenden sowohl als auch die Einwohner und Touristen, die kommen. Dann eine andere Sache, das hat also mit unserem Planeten zu tun. Ich forsche in einem Projekt in Berlin, das heißt EUREF Campus. Und das ist ein Pilotprojekt für Berlin, das soll in 5 oder jetzt 6 Jahren fertig werden, damit die Stadt Berlin überzeugt wird, dass Nachhaltigkeit funktioniert. Und bitte, lass uns das machen. Mal gucken, wo das hinführt, aber ich glaube, das wird uns dann, ich erzähle ein bisschen, was wir machen, also ich mache nicht das Ganze mit, sondern auf diesem Gebäude haben wir, also jetzt die jetzige Studie, versuchen wir die Speicherkapazität des Gebäudes zu evaluieren und prognozieren und dann gucken, wie viel Lastverschiebung vom Stromnetz können wir gewährleisten, damit wir mehr Strom sparen können, und damit erreichen wir unsere Pariser Abkommen sozusagen in 2050. Hoffentlich, also wenn die ganze Stadt dieses Konzepts von Smart Grid verfolgt. Dazu gibt es auch ein Projekt in Charlottenburg-Wilmersdorf. Das heißt Stadtlabor 2050 in Zusammenarbeit mit der Plattform Nachwuchsarchitekten, da wo ich auch mitmache. Das Projekt ist eine Vision vom Stadtrat oder Bezirksrat für Entwicklung und Bauen, der in 2050 Charlottenburg-Wilmersdorf CO2-neutral hätte. Und das wird jetzt angefangen, und zuletzt wurde ein Glashaus, also vom Bauhaus Archiv, auf dem Ernst-Reuter-Platz verbaut. Und da werden Veranstaltungen stattfinden, um genau dieses Thema, also nachhaltiges Charlottenburg-Wilmersdorf, zu diskutieren. Und ich glaube, ich habe so viel von mi erzählt, aber es geht nicht darum. Es geht darum, dass andere Menschen sind in Deutschland angekommen und sie leiden in deren Leben. Also ich hatte Glück vielleicht, dass ich dann so viele Sachen machen konnte, aber andere Leute leiden darunter, weil dann, also ich glaube, die Gründe, die wir erwähnt haben, können dann dazu führen, dass wir ein näheres Verstand oder Verständnis für die Leute haben, dass wir dann vielleicht, ja, wir reden über die Lösung gleich, aber jetzt das Problem zuerst. Ich muss mich aufregen. Das ist ein Poster in der Ausländerbehörde in Sachsen. Die sagen natürlich, das war auch zum Teil in Berlin, und sie wollen, dass die Geflüchteten zurück nach Hause gehen. Das ist auch ein anderer, also das gibt es jetzt Startups, buildyourfuture.net. Sie sagen, wenn du nach Hause gehen willst, dann werden wir euch helfen. Und überlegen Sie, in Ihre Heimat zurückzukehren, informieren Sie sich. Und hier also wichtige Informationen zur freiwilligen Rückkehr ins Heimat, also wie man das genau macht. Aber es gibt nicht so viele Posters dazu, wie man eigentlich hier ankommen kann und wie man sich dann mehr integrieren kann. Das passiert mit Menschen, die so zurückgeschoben sind in deren Zuhause, die gar nicht, also kaum rausgehen und mit jemandem, also mit fast niemandem reden, weil sie am Ende nur zwei Ämter besuchen. Das sind Jobcenter und Lageso oder Ausländerbehörde, die natürlich also mit solchen Poster ausgestattet sind, und das ist keine willkommene Umgebung sozusagen, den Leuten zu sagen, ja, herzlich willkommen. Ein Teil, würde ich sagen, über die deutsche Sprache, also das ist mein persönliches Gefühl, dass diese Sprache das Gehirn frisst einfach. Und also das ist dein Gehirn, wenn du kein Deutsch sprichst, und das ist dein Gehirn, wenn du auf LSD bist. Ja. Ich glaube, um das näher zu bringen, also jetzt, die Leute leiden hier und haben Angst auch, nach Hause zu gehen, natürlich wegen dieser Poster und natürlich jetzt wegen der Diskussion, dass ja bald, Syrien ist ein friedliches Land und die Leute können zurückkehren und so weiter. Und wir haben gehört alle und gelesen in den letzten Wochen, dass die Leute, die zurückkehren und auch Monaten, dass die Leute, die zurückkehren nach Syrien werden, dann mit Bedrohungen und also Strafe und Gefängnis begegnet. Das wird nicht nur also auf staatlicher Ebene und Militärebene gemacht, sondern auch auf medialer Ebene. Und deshalb habe ich euch heute zwei Videos mitgebracht. Also das erste Video ist Spotlight. Das ist eine Soap-Opera-Serie von Ramadan. Und sie erzählen aus syrischer Sicht, wie geht es den Geflüchteten, besonders in Deutschland. Also Video abspielen.
لو وين ناوي تسافر؟ نسألي بسر العالم حط حالي بهالبلم بهالبحر وعلى الله ايش مجنون انت ما شفت كم مركب غرقوا انت ما شفت كم مركب وصي يعني خلاص ناوي تغامر ايه سيدي مستعد غامر شو بخسر موتي نفس الشيء هون ولا هني بعدين القصة سهلة كتير بطلع من هون على تركيا تهريب من تركيا على اليونان تهريب بالبحر كمان باليونان بدفع لي هالكم دولار هالكم يورو وبياخذوني بيسفروني يا بوصلوني على بلغاريا على هنغاريا على رومانيا على صربيا ومن هنيك بفوت على اوروبا طب هاتي كلهم عملوا هيك ليكم مع الله عين الله عليهم وصلوا عم يشتغلوا ومتهنيين وما حدا فيه شكالي وقال لي اشتقت للوطن بعدين صاروا كثير هنيك يعني ما بتعذب ولا بتغلى
والله بيني وبينك انا كثير مبسوط انه السوريين عم يسافروا لهنيك خليه يصيروا بني ادمين ويتعلموا
لا
نصاش حافظ
منتوني خلاص
شو هدول؟
هدول عيلة أرمانية عم تسيبنوا
ليك هدين قدين؟
هدول جماعتنا كمان عم تسيبنوا
ليك عادي وين الشرطة وين البوليس؟
أين الشرطة؟ بخمسة يا رب كون خالص الشرطي
عمى
لك هنتعلم بكل شيء خلص النيتشي لعمى ما عتعرف يستخدمها كم جردون؟
سلموني ولك عيب عليك ليش هيك عم تحكي معاه؟
خليه يتعلموا العمى
يا زلمة عيب خاصك
شايف هدول ارمان كمان تعلموا يعلموا مثلنا ارمان
ويلكمز ايفونز ار جيز نوكياز ما في اويل كامز
اشلخ ما بتفهم؟
هذا غير مقبول لقد أصبح لدينا عدد كبير من اللاجئين، وهناك الكثير من الفوضى،
وأصبح هناك خالات من التخر تخرش
تهرش
تخرش
تهرش
وخالات من الضرب كل يوم.
لقد قلت لك وحذرتكم في السابق.
المشكلة أن الجميع أصبح ينتحل الشخصية السورية.
السلام عليكم.
أخلا إنديا؟
لا، from سوريا.
سوريا. أنا أحب سوريا.
سوريا.
كافي.
هلا.
يا كدلة ربط منصور. ما يبصل عشو يزوج. لحسن ما أخلي يسير. ما يبصل عشو يزوج. لحسن ما أخلي يسير.
بعدك.
شرف تفضل اجى دورك. ايه تفضل انت اربي ابوي اربي
ايه
نيزا يرحم جنن بقبره.
ابو سيدي خايف اعمالائي معك.
العافية اخوي. اسمك الاخضر جزماتي.
من اين؟
سوريا.
اوكي
نحب على راسك اخوي.
تعيش الأخوة زنقة
لابرا ليخا. ليخا ساشا نيزا جرماني ليخا
نيخو ستي نفر امبوكبوك.
اسمعك
امبوكبوك حلبي.
اسمعك
يا ولدي ما في جوع ما في ذبح. يحميك خليك
مرحبا أستاذ.
ميلاد جرمانيا فد شلالات فد صخور فد بنات. إذا ماكو بنات فد شباب فد حشرات فد كل شيء يعني جرماني.
يا ولعي الله.
Also, das war eine Fernsehproduktion, also völlig rassistisch, völlig sexistisch, völlig gedreht, völlig dann gezielt auch propagandisch, um zu zeigen, dass ja, das sind nicht die guten Menschen, die aus Syrien geflogen sind, sondern das sind die Falschen, das sind nicht die Syrer. Und sie versuchen jetzt eine neue Identität von Syrien zu verschaffen, indem sie alle, die ausgereist sind, einfach ausschließen vom Land und versuchen, dass entweder jetzt also mit den Rückkehrern, mit Gefängnis und Bedrohungen und auch Verfolgung und Ermittlung zu konfrontieren, oder eben, dass sie niemals denken werden, dass wir nach Syrien gehen wollen. Und das ist dann also die zwei Welten, die man dann sich dazwischen befindet und versucht, so eine Lösung zu finden, wie man weiterleben kann und was man im Leben tun kann. Also, die syrischen Medien haben also nicht hier aufgehört, sondern ihr habt bestimmt gehört, dass in Syrien viele Massaker sind und viele Angriffe und Fassbomben und alles. Also ist das euch bekannt, oder? Und da gab es zuletzt die weißen Helme, die dann viele Leute gerettet haben, aber dann wurden sie vom syrischen Regime und sehr prominenten syrischen Schauspielerinnen dargestellt, indem sie im zweiten Video das so gezeigt haben.
Ja,
ينزلي على اولاد ويسيل ام
ركز عليهم يا اخي يا اخي مخرج مثل العالم يا استاذ وين الدم صاحب عليه البنايه من غير دم
يقدم لعي يلا
مبين انه السلاح جديد وغريب وجايز كتير كتير يكون كيماوي
نعم كيماوي وعنا هون نحن ومدريانين
وهيك يعني على عينك يا داجة
شو عمتلوه
يو Das war also der letzte Schritt, was die syrischen Medien gemacht haben. Damit wurden dann die SchauspielerInnen in einer sehr prekären Position gestellt, wo sie, also einige davon, also die Hauptdarstellerin, die als Mutter da saß, hat sich dann irgendwie sehr ambiguös von der syrischen Bevölkerung entschuldigt und das hat leider nicht geklappt, weil die Antwort war, dass das Regime ihre Serien komplett verboten hat. Und daher hat sie dann, also durch diese Szene, die sie dann zugesagt hat, die meisten der Menschen von ihren Fans sozusagen verloren und dann wieder im Inland darf sie nicht mehr machen. Und da ist die Frage, also wirklich von hier nach Syrien, wie ist man dann noch da und wie ist man zu glauben, dass unter solchen Regime noch ein Leben entstehen kann. Ich wollte euch also von dem Festival sozusagen Stimmung nicht ausreißen, sondern das war eine kleine Einladung, das einfach einmal die Augen nach mehreren Ecken zu öffnen und zu sehen, dass was bedeutet das Leben und was bedeutet ein Leiden für andere Menschen auf dieser Erde, die sogar also nicht so weit weg von uns leben, sondern hier sitzen. Und da würde ich immer ein Konzept vorstellen, das ist so ein halber Schritt, heißt das. Also, dass wir, die hier wohnen, versuchen, auf Leute zuzukommen und irgendwelche Motivation zu finden, also gemeinsam mit den Menschen, dass sie deren Leben hier in Deutschland starten können oder vielleicht auch weiterhin. Also wer weiß, ich habe versucht, euch zu zeigen, also was man jetzt abgesehen davon, ob man hier geboren ist oder nicht, man kann hier, also es ist eine große Chance, in so einem Land zu leben, dass man denkt, solche Sachen möglich sind und man kann die Grenzen von Freiheit, die für die Deutschen ganz normal sind und gewöhnlich, aber für die Neuankommenden, das ist so ein Sprung im Horizont, was ja tausende von Kilometern nach vorne geht. Und damit wollte ich mich bei euch bedanken. Vielleicht wollen wir so eine Diskussion anfangen oder habt ihr Fragen oder Kommentare und ich freue mich auf euch und ich hoffe, haben wir noch Zeit? Nee, danke schön.
Also wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Wenn es hier im Publikum direkt Fragen gibt, dann können wir noch 2-3 Fragen aufnehmen.
Und wenn nicht, kann ich mein Rätsel erzählen endlich.
Hallo. Hallo, erstmal Dankeschön. Und dann wollte ich aber fragen, du meintest ja am Anfang, dass es sozusagen für dich nicht cool ist, wenn Leute sagen, oh, dein Deutsch ist schon voll gut. Und ich glaube aber von unserer oder von meiner Seite her ist es meistens eher Anerkennung, dass Leute es geschafft haben und so weiter. Aber jetzt meine Frage, Anerkennung und aber auch irgendwie eine Option, ein Gespräch zu starten und am Laufen zu halten und Interesse zu zeigen, auch irgendwie. Aber jetzt meine Frage, was wäre dir denn lieber? Wie sollte man sonst irgendwie, weil ich werde ständig gefragt, kommst du aus Berlin? Und das ist ja im Endeffekt die gleiche Frage, ja, wie, woher kommst du? Oder es ist ja
ist das, wenn wir auf Deutsch reden? Also, kannst du dir vorstellen, dass du die Person, also zwei Personen von deinem jetzt rechts, anzugucken und sagen, würdest du das dieser Person sagen?
Was?
Die zweite Person von rechts von dir.
Ja. Was sagen? Entschuldigung.
Würdest du sagen, oh, dein Deutsch ist super, du sprichst sehr gut Deutsch.
Okay. Nein, aber ich glaube, es ist eben einfach nur eine Form von zu zeigen, dass man anerkennt, dass
das
die Person
sich... Das ist in Ordnung, genau. Ja, also das habe ich auch anerkannt. Das ist in Ordnung von Menschen, die du schon kennst, von Menschen, die mit dir reden und gehen in zwei, drei Themen, also die interessant sind und nach vielleicht so 20, 30 Minuten fragt man, oh Mann, du sprichst richtig gut Deutsch, aber nicht, also wie ich das genau vorgestellt habe. Okay. Und da habe ich euch also explizit gefragt, wart ihr schon in so einer Diskussion, die schon anfängt, wo kommst du her, weil das ist normalerweise die zweite oder dritte Frage und dann gehst du in diesem Kreis wieder und für mich, also wenn ich diese Korrektur und dann Rechtfertigung und ja, auch wir machen Fehler, dann ist für mich also die Diskussion zu Ende und dann gehe ich weiter und fange ich von vorne an, Treffen, Gespräch und Satz und.
Also dich stört im Endeffekt dieses, dass es immer kontinuierlich das gleiche Schema ist und nie wirklich tiefer geredet wird, oder?
Ja, okay. Auf jeden Fall. Okay. Ich habe versucht auch, also alle mein Wortschatz jetzt auszukotzen, damit ich so ein breites Spektrum von Wissen aufdecken kann oder abdecken kann, aber es irgendwie, man muss immer lernen und mir wurde lieber, also wenn wir nicht darüber reden, wie gut mein Deutsch ist, sondern wie wir über Kapitalismus reden und wie wir das vernichten können demnächst.
Wollen wir das als Schlusswort stehen lassen oder gibt es noch eine Frage?
Doch eine Frage. Und dann mein Rätsel. Geht nicht weg.
Also ich wollte auch sagen, wegen Anerkennung, wir brauchen eigentlich keine Anerkennung. Wozu? Und zweite, für mich ist auch sehr unangenehm, die Leute kennen mich nicht überhaupt und die wissen überhaupt nicht, was mein Name ist. Aber die fangen mit mir auf Englisch reden. Das ist für mich sehr unangenehmer, als wenn die sagen, ja, du sprichst sehr toll Deutsch oder sowas.
Das ist für mich sehr unangenehm. Das ist die zweite Rechtfertigung. Tut mir leid, dass ich das nicht erwähnt habe. Also im Fahrplan sollte das auch mit in die Diskussion genommen werden. Und zwar, also statt dass wir alle Fehler machen, sagt man auch, naja, du weißt schon, also in Berlin, es gibt Leute, die gar kein Deutsch reden. Lebst du in Berlin?
Nein.
Nein? Okay, in jedem Stadt in Deutschland sagt man das ja, weißt du, du kannst heute leben, einfach ohne Deutsch zu lernen und alle sprechen Englisch und du kannst das machen. Also es ist auch ein Scheißrechtfertigung, was ich nicht akzeptieren kann. Ja.
Sonst noch jemand mit einer Rückfrage?
Nee.
In diesem Sinne, danke Yasser.
Dankeschön.